ARD Sounds.
Was hier ein mit Russland verbundenes Schiff getroffen hat, ist etwas, was wir uns auch vergegenwärtigen müssen, dass all das, was auf dem Meer passiert, direkte Relevanz hat für uns und über das Meer auch Konflikte direkt zu uns kommen.
Das sagt Moritz Barke, Experte für maritime Sicherheit. Zu dem Fall, der wie ein Spionage-Thriller klingt, ein Schiff gebaut auf der Peenewerft in Wolgast sinkt vor Spanien im Mittelmeer. Möglicherweise absichtlich, um internationale Verstrickungen zu vertuschen und weil Geheimdienste einer möglicherweise brisanten Ladung auf der Spur waren, die auch wieder zu uns ins Land, genau gesagt, nach Rostock führt. Herzlich willkommen zu MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Ich bin Ingo Bötig, der Neue hier im Team und freue mich auf euch. Ich bin Journalist in der Redaktion Politik und Recherche. Das hier ist übrigens eine normale Folge von MV im Fokus. Wenn ihr euch für die Spezialfolgen zum Prozess im Fall Fabian interessiert, dann schaut gern bei uns im vollen Feed. Alle unsere Folgen könnt ihr jederzeit nachhören in der ARD Sounds App. Der rätselhafte Untergang der Ursa Major und was Mecklenburg-Vorpommern damit zu tun hat, darüber spreche ich mit meinem Gast Henning Strüber aus unserer Redaktion Politik und Recherche, der auch speziell zu den Themen Sicherheit und Schifffahrt recherchiert. Henning, ich grüße dich.
Hallo Ingo.
Henning, bevor wir einsteigen in diesen Fall, in einem Satz, was macht ihn für dich so spannend?
Ja, das sind vor allem diese mutmaßlichen Verquickungen mit dem Ukraine-Krieg, möglicherweise mit dem illegalen Transfer von Nukleartechnologie und eben auch, dass Nordkorea da in der ganzen Geschichte eine Rolle spielt.
Der Untergang der Ursa Major, gut anderthalb Jahre ist er her, ein Fall, der bis heute viele Rätsel aufgibt, der hochpolitisch und kriminell zugleich scheint. Dank internationaler Recherchen, die wir uns noch im Detail anschauen werden, gibt es jetzt neue Informationen. Zunächst aber, Henning, damit wir alle verstehen, um was es hier geht. Was für ein Schiff ist diese Ursa Major?
Ja, das ist ein Schwergutfrachter, ungefähr 140 Meter lang. Ja, du hast es gesagt, er wurde 2009 auf der Peenewerft in Wolgast gebaut. Und solche Schiffe, da wurden mehrere in dieser Art gebaut. Die sind speziell für richtig schwere und sperrige Güter. Sie haben da auch verschiebbare Decks, sodass man da wirklich auch große Sachen unterbringen kann. Ja, und auch ganz charakteristisch für diese Schiffe sind diese zwei großen Bordkrane, die an einer Seite des Schiffes sind, die helfen halt, die Ladung von der Kaimauer aufs Schiff zu bringen. Und die Ursa Major war dann seit einigen Jahren schon Mitte der 2010er in Diensten einer russischen Logistikfirma, die wiederum eng mit dem russischen Verteidigungsministerium verbunden ist. Und die Ursa Major soll in dieser Funktion auch eingesetzt worden sein als Teil des sogenannten Syrien-Express. Das heißt, sie soll russische Militärgüter transportiert haben, und zwar zu den russischen Marinebasen in Syrien in der Assad-Zeit. Und deshalb ist die Ursa Major auch von den USA und der EU sanktioniert worden. Sie war auch häufiger in der Ostsee unterwegs, auf dem Weg nach Kaliningrad, und dabei hin und wieder auch von russischen Marineschiffen eskortiert worden. Das ist schon ein bisschen ungewöhnlich, das wird nicht bei jedem Frachtschiff gemacht. Deshalb hatten aber auch westliche Staaten dieses Schiff eigentlich schon immer so ein bisschen auf dem Kieker und unter besonderer Beobachtung.
Was genau ist mit der Ursa Major da vor der spanischen Küste im Mittelmeer passiert?
Ja, also das ist so ein bisschen wie ein Puzzle, aber was man verkehrt rum aufbaut. Normalerweise fängt man ja mit den Rändern an und arbeitet sich dann so in die Mitte vor, und hier ist es irgendwie umgekehrt. Also man hat eigentlich nur dieses Bild von diesem sinkenden Schiff relativ klar, aber die ganzen Hintergründe sind erstmal völlig unbekannt. Und die Umstände sind in der Tat bis heute ungeklärt. Es gibt auch wenig offizielle Verlautbarungen dazu. Und auch in den Medien hat dieser Fall eigentlich relativ wenig Beachtung gefunden. Vielleicht kleiner Exkurs, damals Weihnachten 2024, da war ein anderer Fall auch relativ groß, und zwar war das die Eagle S. Das war nämlich die Zeit, als hier sehr viel von der ominösen Schattenflotte die Rede war. Es gab relativ häufig diese Kabelbrüche in der Ostsee, wo man hat Anker schleifen lassen. Und die Eagle S, das war das erste Schattenflotteschiff, das von einem Staat, nämlich Finnland in diesem Fall sozusagen, beschlagnahmt worden ist, weil man konkret diesen Verdacht hatte. Das hat damals ein bisschen alles überlagert. Und was vielleicht auch in diese Zeit noch reinpasste, auch dieser Fall, den hier eigentlich in Mecklenburg-Vorpommern alle kennen, die Eventin, das ereignete sich auch wenige Tage danach, Anfang Januar 2025. der Tanker mit knapp 100.000 Tonnen russischen Rohöls beladen, der havarierte ja vor Rügen und er liegt da ja bis heute noch, weil dieser Rechtsstreit immer noch schwelt. Und es gab damals aber auch schon einige Hinweise beim Untergang der Ursa Major, dass es möglicherweise kein Unfall, sondern ein Anschlag war. Davon sprachen russische Stellen recht schnell. Da war von einem Terroranschlag die Rede und es habe Explosionen gegeben. Und tatsächlich, es gab einige merkwürdige Kursänderungen, die man so auf Schiffstrackern sehen kann von dieser Ursa Major. Das Verhalten des Kapitäns war auch ein bisschen merkwürdig. Und auch es gab auch noch eine Reihe mysteriöser Militäraktivitäten in der Nähe dieses Schiffes.
Also klingt sehr spannend. Wir schauen gleich weiter da drauf. Von mir noch übrigens ein Hinweis. Einige von euch kennen ihn ja vielleicht schon. Für alle anderen gern noch der Tipp. Der NDR-Podcast Streitkräfte und Strategien schaut jede Woche auf die aktuellen militärischen Konflikte. Gemeinsam mit ARD-Reportern in der ganzen Welt. Wir ordnen ein, liefern Hintergründe und gehen zum Beispiel der Frage nach, wo ist Europa schon von einem hybriden Krieg betroffen und wie kann sich Deutschland schützen? Antworten auf diese und viele weitere Fragen geben im Podcast Militärhistorie und Sicherheitsexperten jederzeit in der ARD Sounds App und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr in den Shownotes. Henning, was wissen wir über die letzte Fahrt der Ursa Major? Von wo nach wo sollte es gehen und vor allem, was hatte das Schiff geladen?
Ja, also wir wissen, dass es Anfang, Mitte Dezember im russischen Ostseehafen Ust-Luga losgefahren ist. Ust-Luga, das kennt man vielleicht, das ist einer dieser großen Energiehäfen, wo die Schattenflotte auch so losfährt, beladen wird, um das Öl auf die Weltmärkte zu bringen. Ist in letzter Zeit auch häufiger von ukrainischen Drohnen angegriffen worden. Und Ust-Luga ist übrigens auch der Punkt, wo Nord Stream 2, die Pipeline, die nie zu Ende gebaut wurde, auf russischer Seite ins Meer geht. Also da ist dieses Schiff losgefahren. Zur Fracht weiß man leere Container, aber auch zwei riesige mobile Hafenkrane der Firma Liebherr aus Rostock. Und das ist schon ein bisschen seltsam, weil ich hatte es ja erwähnt, diese Ursa Major hat ja eigene Bordkräne. Naja, und dann gibt es auch noch laut den Ladungspapieren zwei ominöse Schachtdeckel. Und auf die werden in diesem Fall auch noch eine Rolle spielen. Das Ganze kann man übrigens auch schön sehen in einem Zeitraffer-Video im Internet. Da wird diese Verladung gezeigt und da sieht man, wie mit Millimeterarbeit diese Krane verladen werden. Das ist ganz spannend. Naja, und dann ist das Schiff gefahren, die ganz normale Route, Ostsee, Nordsee, Ärmelkanal, rein ins Mittelmeer. Und hier spätestens weiß man, dass die Ursa Major auf ihrer letzten Fahrt auch wirklich im Blick war von westlichen Militärs, ganz konkret Portugal. Die Marine war da wohl dran und es gibt auch ein Bild von einem portugiesischen Aufklärungsflugzeug, was bei dieser Fahrt aufgenommen wurde. Und da sieht man auch ganz genau diese ominösen Schachtdeckel. Das sind so 7x7 Meter große Blöcke. Die sind so unter blauen Planen so versteckt. Und wohin sollte es gehen? Ja, laut dem AIS-System sollte es nach Vladivostok gehen, also einmal um die halbe Erde an die russische Pazifikküste. Und wie es dann in russischen Medienberichten dazu hieß, die Fracht sei dafür bestimmt, dort für den Bau eines neuen russischen Atomeisbrechers.
Damit wir es alle verstehen, AIS-System, das ist was genau?
Das ist dieses, was Schiffe manchmal jetzt ausgestellt haben, wo sie sozusagen für alle sichtbar eingeben, wohin fahre ich, wo ist meine Position.
Super, dann verstehen das auch alle. Auf die Liebherr-Krane aus Rostock schauen wir noch im Detail im weiteren Verlauf. Zunächst mal ein Blick auf diese internationalen Recherchen. Was haben die jetzt zutage gebracht, was in dem Fall für uns wirklich alle neu ist? Und ganz wichtig, wie glaubwürdig sind diese Informationen?
Ja, also vielleicht vorweg, was Sie zutage gebracht haben, Sie kommen wirklich zu dem Ergebnis, das Schiff wurde absichtlich versenkt. Und Sie kommen dazu, weil Sie im Wesentlichen sich auf spanische unveröffentlichte Ermittlungsakten berufen, in die Sie Einsicht gehabt haben. Das ist einmal die spanische Regionalzeitung La Verdad, die hat das ein Jahr nach dem Untergang zum ersten Mal groß rausgebracht. Und die stützen sich auch auf die Informationen spanischer Geheimdienste. Da ist auch der Kapitän der Ursa Major wurde von der spanischen Polizei vernommen. Jetzt vor wenigen Wochen hat CNN auch nochmal nachgelegt mit einer Recherche. Und die kommen eigentlich übereinstimmend zu ähnlichen Ergebnissen. Hat eben beruft sich auch auf spanische Ermittlungsergebnisse und hat auch einige Zeugen Videos zugespielt bekommen, ausgewertet. Insofern, ich denke, CNN ist renommiert, diese spanische Zeitung hat auch einen guten Ruf. Also ich denke, das sind glaubwürdige Quellen.
Ja, und mit diesen Recherchen ist denn jetzt klarer geworden, was genau ist in den letzten Stunden passiert?
Ja, das ist in der Tat klar geworden oder klarer. Also man weiß jetzt am 22. Dezember, dass die Ursa Major gerade ins Mittelmeer eingefahren, südlich der spanischen Küste zwischen Algerien und Spanien. Sie wird dann plötzlich langsamer. Spanische Behörden fragen dann über Funk nach, was los ist. Der Kapitän sagt, alles okay. So bleibt es dann erstmal. Und am nächsten Tag gibt es dann eine abrupte Kursänderung der Ursa Major. Und dann setzt der Kapitän einen Notruf ab. Es habe drei Explosionen nahe des Maschinenraums gegeben. Das Schiff ist in Schieflage, darüber gibt es auch ein Video, was in sozialen Medien kursiert, wo man das sehr schön sieht, wie es schwer da in den Wellen hängt mit den Kranen, die über das ganze Deck ragen. Und dann initiieren die Spanier eine Rettungsaktion, aber dabei tauchen dann auch zwei russische Marineschiffe auf. Und die sagen dann, sie wollen selber die Rettung übernehmen und fordern auch die Herausgabe der Geretteten. Also dass der Flaggenstaat sozusagen bei internationalen Gewässern da mitmischt, das ist wohl so. Aber die Herausgabe der schon Geretteten ist schon merkwürdig. Und dann wollen sie auch, dass sozusagen eine Art Bannkreis, 2 Kilometer um das Schiff gebildet wird. Die Spanier lassen sich davon aber nicht behelligen. Sie schicken einen Helikopter los, Retter gehen an Deck und die finden, das sagt CNN, die hätten dafür ein entsprechendes Zeugenvideo ausgewertet, die finden einen verriegelten Maschinenraum vor und das ist wohl sehr ungewöhnlich, wie mir später auch Experten erzählt haben. Abends tritt dann nochmal dieses russische Militärschiff Ivan Gren in der Nähe der Ursa Major in Aktion und sie feuert so Leuchtspurmunition ab und da fragt man sich natürlich, wozu das Ganze? Und da ist die Theorie, dass sie das gemacht haben, um so eine Art Schleier über die ganze Szenerie zu legen, dass man nicht von oben durch Satelliten oder durch Aufklärungsflugzeuge sehen kann, was da eigentlich passiert. Denn kurz danach, das geht aus spanischen seismologischen Aufzeichnungen hervor, ereignen sich 4 Explosionen und das Schiff geht tatsächlich unter. Was besonders dann interessant ist, was später rauskommt, ist das erste Loch, was gefunden wird, das taucht in diesen spanischen Ermittlungsberichten auf. Es ist ein nach innen gewölbtes Loch, 50 mal 50 Zentimeter groß. Und dazu habe ich auch einen Schiffbauexperten gefragt, was er davon hält. Das ist einer von uns aus dem Land. Und der ist auch, das nur am Rande, am Bau der Ursa Major sogar beteiligt gewesen. Der kennt sich richtig gut aus. Der war nämlich bei Fertigungsleiter bei einem Zulieferungsbetrieb, als die 2009 in Wolgast gebaut worden ist. Und wie Heiko Strutz, so heißt der Experte, das einschätzt, das hören wir jetzt.
Möglicherweise wollte man das Schiff stoppen, um dann weitere Maßnahmen einzuleiten. Und man hat sehr genau darauf geachtet, dass die Ladung nicht beschädigt wird, dass nach Möglichkeit keine Menschen zu Schaden kommen. Und was man verfolgen konnte, auch, dass die Umweltschäden sehr in Grenzen gehalten worden sind, sodass man nicht von einem Zufall sprechen kann und auch nicht von einer zufälligen Kollision mit irgendwelchen anderen Seeschiffen, sondern dass hier schon wohl bedacht eine Aktion ausgeführt worden ist.
Ja, so viel Heiko Strutz dazu. Und ja, was den Fall sogar noch eine Spur, noch eine Drehung irgendwie kurioser macht, ist dann, wenige Tage später tauchte noch ein russisches Spezialschiff an der Untergangsstelle auf. Die Janta, die ist eigentlich auch bekannt. Sie ist offiziell ein Forschungsschiff, gehört zu einem russischen Institut für Tiefseeforschung. Das aber, wo viele sagen, das ist verkappt, das ist eigentlich mit dem russischen Verteidigungsministerium verbunden und ist auch sehr häufig in Geheimdienstoperationen eingebunden. Das taucht über dem Wrack auf einige Tage später. Und auch dann werden wieder Explosionen festgestellt. Und da ist die Ursa Major aber schon längst gesunken und lag auf dem Meeresgrund in 2500 Meter Tiefe. Und einige Monate später tauchten auch sogar noch US-Spezialflugzeuge über der Untergangsstelle auf. Die können insbesondere Radioaktivität aus der Luft messen. Die flogen Abstand von einigen Monaten auch nochmal über diese Stelle. Und jetzt fragt man sich natürlich, was ist hier alles passiert? Wie hängt das zusammen? Und da liefern diese Recherchen von CNN und La Verdad auch zumindest eine Theorie, die natürlich spekulativ ist, aber die natürlich nicht unerwähnt bleiben soll. Und zwar hat es sich bei dieser ganzen Operation offenbar von der Ursa Major um eine Geheimmission gehandelt. Westliche Staaten sind dem auf die Spur gekommen und haben dann interveniert. Sie wollten offenbar verhindern, dass dieses Schiff seinen Zielort erreicht und haben dann eingegriffen und das Schiff angeschossen. Das haben wiederum die Russen mitgekriegt, so die Spekulation von CNN und La Verdad, und wollten Spuren beseitigen, weshalb sie das Schiff dann tatsächlich selbst versenkt haben.
Das heißt, wenn sich so viele um dieses Schiff bemühen, warum?
Ja, es ging ganz offensichtlich um die Fracht. Und da haben die Recherchen auch was Interessantes zutage gefördert. Nämlich sind im Vordergrund die Aussagen des Kapitäns. Der wurde ja von der spanischen Polizei vernommen. Und der soll gesagt haben oder eingeräumt haben, dass es sich bei der Fracht, bei diesen Schachtdeckeln, von denen wir gesprochen haben, in echt um Komponenten für Atomreaktoren gehandelt haben soll. Später folgern CNN und La Verdad, die mit Experten gesprochen haben, die könnten aus einem russischen Atom-U-Boot ausgebaut worden sein, wurden dann halt in Usluga da aufs Schiff gepackt und sollten wohin gebracht werden. Ja, wohin? Dazu hat sich der Kapitän dann auch geäußert. Nicht nach Vladivostok. Das eigentliche Ziel sei etwas südlich davon, in Nordkorea, und zwar in der Hafenstadt Rason. Dort sollten die Reaktorkomponenten offenbar ausgeladen werden. Und das Ganze, das ist die Theorie, sei sozusagen ein Geheimdeal zwischen Russland und Nordkorea gewesen, weil kurz zuvor, Ende 2024, da fand die ukrainische Offensive in der russischen Oblast Kursk statt und Nordkorea schickte zur Unterstützung eigene Soldaten, von bis zu 10.000 ist die Rede. Und es wird jetzt angenommen, dass Russland mit diesem Atomdeal sozusagen diese Hilfe bezahlen wollte.
Dann ist die Frage, Nordkorea ist bekannt, hat bereits Atomwaffen. Was würde das zusätzlich für Nordkorea bedeuten?
Genau, du hast es gesagt, sie sind eine Atommacht, sie haben schon ein ambitioniertes Raketenprogramm, sie haben offenbar auch Nuklearsprengköpfe. Und mit einem Atom-U-Boot, das haben sie bisher noch nicht, das würde sozusagen ihr atomares Bedrohungspotenzial noch auf eine ganz neue Stufe stellen. Darüber habe ich mit dem Experten für maritime Sicherheit Moritz Brake gesprochen und der hat mir das so erklärt.
Dann können Sie sich sehr lange, sehr leise irgendwo in den Ozeanen verstecken und könnten nuklear angreifen oder nuklear zurückschlagen. Also damit wäre die Kette der nuklearen Abschreckung vollendet für Nordkorea. Diese Zweitschlagsfähigkeit hängt sehr stark von diesem Reaktor ab.
Ja, also wir sehen ein möglicherweise schwerwiegender Deal, das Ganze.
Wenn wir über das nordkoreanische Atomprogramm sprechen, besteht dann die Gefahr, dass von der Ladung der USA Major radioaktive Strahlung ausgeht, also vor der spanischen Küste immer noch im Mittelmeer?
Ja, das ist eine gute Frage und so richtig weiß man das nicht. Also was man weiß, ist, dass offenbar die Behörden Spanien oder auch die USA nicht davon ausgehen. Denn die USA haben nach diesen Überflügen mit diesen Aufklärungsflugzeugen wohl nichts weiter gemacht, zumindest nichts Bekanntes. Und von spanischen Stellen heißt es auch, dass es keine Hinweise darauf gebe. Der Kapitän habe gesagt bei der Vernehmung, auch er habe keine Hinweise darauf, dass dort radioaktives Material in diesen Komponenten drin war. Und allerdings, die Spanier sagen auch, sie wollen das Wrack nicht bergen, es liegt in 2500 Meter Tiefe. Also möglicherweise ganz genau wird man das nie wissen. Was mir aber Moritz Brake noch sagte, so oder so, es sei auf jeden Fall besser, dass diese Teile, wenn es in Reaktorteile waren, jetzt auf dem Meeresgrund liegen, als in einem nordkoreanischen Atom-U-Boot. Die Gefahr wäre größer.
Ich hatte es vorhin schon mal angekündigt, wir wollen noch mal ganz speziell auf die Krane aus Rostock schauen. Henning, welche Rolle spielen die, wofür können die wichtig sein?
Ja, genau, die hätten in dieser Theorie eine Schlüsselrolle. Und zwar wären die sozusagen substanziell notwendig, um in diesem nordkoreanischen Hafen die Weiterverladung dieser, ja, da wird geschätzt 60 Tonnen schweren Reaktorkomponenten zu gewährleisten. Wir haben uns diesen Hafen da auch mal angeguckt. Witzigerweise, von Nordkorea gibt es ja wenig Bilder, aber ein westlicher Pressefotograf ist vor einigen Jahren da tatsächlich durchgegangen und viele Krane fotografiert. Und wir haben das auch nochmal mit aktuellen Satellitenbildern abgeglichen. Die hat sich offenbar nicht groß verändert, diese Hafeninfrastruktur. Und Heiko Strutz, der Schiffbauexperte, hat sich die auch nochmal angeguckt. Und er kommt auch zum Ergebnis, diese Krane vor Ort sind dazu gar nicht in der Lage. Also man brauchte die Rostocker Krane, um die Weiterverladung der Atomreaktorkomponenten in Rason gewährleisten zu können.
Wenn wir das rein rechtlich betrachten, durfte Liebherr in Rostock liefern bei all den Sanktionen, die heute gelten gegen Russland und Nordkorea?
Ja, das haben wir uns natürlich auch gefragt bei dieser Recherche, weil wir wissen, es gelten ja etliche, mittlerweile 20 Sanktionspakete. Und Liebherr, da haben wir auch aufgehört, hat zunächst bestätigt, ja, die Krane wurden von Rostock 2018 per Schiff nach Ust-Luga geliefert. Aber, das betont Liebherr auch, im Einklang mit dem Sanktionsregime. Und wir haben dann auch mal nachgeguckt und es erkundigt und tatsächlich scheint es so zu sein, solche maritimen Hafenkrane, mobile Hafenkrane wurden echt erst später auf diesen Sanktionslisten gelistet. Und derzeit, das betont Liebherr auch, liefert sie nichts mehr nach Russland. Also mittlerweile wäre so ein Deal nicht mehr möglich. Und wir haben uns auch mal beim BAFA, das ist das Bundesamt für Ausfuhren, und bei der Generalzolldirektion erkundigt. Die sagen uns zu diesem konkreten Fall leider nichts aus Datenschutzgründen. Nur so viel, sie betonen, es gelten sehr strenge Regeln und die werden auch wirklich strikt angewandt. Und im Fall von Liebherr, die haben uns auch noch mitgeteilt auf eine weitere Anfrage, dass sie auch mit Nordkorea selbstverständlich keinen Handel betreiben und sich auch absichern durch sogenannte Endverbleibsklauseln, dass auch Dritte sozusagen nicht an Nordkorea weiterliefern. Also insofern rechtlich offenbar alles einwandfrei.
Jetzt haben wir über den Fall der Ursa Major ganz viel Neues erfahren, Henning. Was bleibt aus deiner Sicht bis heute im Nebel? Und wie groß siehst du die Chance, dass der Fall jemals vollständig aufgeklärt wird?
Naja, um nochmal bei diesem Puzzle-Vergleich zu bleiben, also was wir jetzt haben, ist tatsächlich, wir haben im Hintergrund viele einzelne Blöcke, aber wir haben noch nicht das wirklich definitiv Wissen, das hängt so zusammen. Es schwirrt da einiges rum. Und das ist wohl auch das Ergebnis, sagen viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, möglicherweise wird das Ganze nie aufgeklärt, weil wir haben es gesagt, das Wrack wird nicht gehoben, da würden sich möglicherweise noch Spuren finden. Möglicherweise weiß man in 30 bis 50 Jahren mehr, wenn irgendwelche Archive geöffnet werden, aber so wird da möglicherweise die Ursa Major ihr Rätsel mit auf den Meeresgrund genommen haben.
Man kennt ja das Sprichwort, einmal ist keinmal. Ich spekuliere, gibt es da draußen möglicherweise noch mehr solcher Schiffe wie die Ursa Major?
Ja, das ist ja eben Spekulation. Das weiß, glaube ich, keiner. Aber nach dem, was wir hier gehört haben und wenn wir sehen, mit wie viel Skrupellosigkeit und Raffinesse hier vorgegangen wird, kann man sich natürlich schon einiges vorstellen, dass da einiges passiert, wovon wir wenig mitkriegen.
Der rätselhafte Untergang der Ursa Major, was Mecklenburg-Vorpommern damit zu tun hat. Dankeschön an Henning Strüber, Militär- und Schifffahrtsexperte in unserer Redaktion Politik und Recherche. Henning, danke für diese spannenden Einblicke.
Ja, vielen Dank auch.
Von mir gerne noch der Hinweis, wenn ihr Lust habt, ihr könnt uns jederzeit schreiben, Lob, Kritik, Ideen, was immer ihr wollt. Unsere Mailadresse mvimfokus@ndr.de. Alle Mails werden selbstverständlich beantwortet und wem das jetzt zu schnell war, alle Infos schreibe ich euch nochmal in unsere Shownotes zum Nachlesen. Mein Name ist Ingo Bötig, ich sage Dankeschön, bleibt neugierig und gern bis zum nächsten Mal.
Mehr Information, mehr Hintergrund, mehr Glaubwürdigkeit. NDR MV Podcast. MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt abonnieren in der ARD Sounds App und überall, wo es sonst Podcasts gibt.